das Prägende bei der Caring Economy ist, dass Wirtschaftswachstum gemessen wird an, also wie kümmern wir uns um Fürsorge, um Pflege und um Bildung in einer Gesellschaft. Also das sind die Kerntreiber. Also es heißt nicht, Wirtschaftswachstum ist schlecht, sondern welche Art von Wirtschaftswachstum brauchen wir auch, damit wir uns gut umeinander kümmern können. Man kann das Problem so nicht lösen. Die Richtung ist total falsch. Und das habe ich auch in anderen Organisationen, dass man oft also so ein Effizienzbedürfnis eigentlich eine Verschlimmbesserung ist.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Servus aus Wien, mein Name ist Elisabeth Sechser und ich freue mich sehr, hier mit dabei zu sein bei dieser Folge gemeinsam mit euch. Ich bin seit 20 Jahren Organisationsberaterin und engagiere mich sehr auch für eine Caring Society und eine Caring Economy und habe auch seit einigen Jahren die Initiative Caring Economy jetzt gestartet. Möchte euch gerne ein bisschen was davon berichten. Was ist denn das überhaupt? Warum brauchen wir das? Das ist mal meine Hypothese. Und was hat das auch mit der Arbeitswelt zu tun?
Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Ja, herzlich willkommen. Ja, vielleicht fangen wir erstmal ganz einfach ein, um überhaupt erstmal so eine Idee davon zu bekommen. Was ist Caring Economy eigentlich? Also was verstehst du darunter?
Caring Economy ist ein Begriff, der die Bedeutung von Wirtschaft anders setzt. Also es ist eben vor dem Wirtschaftsbegriff Economy, von dem dauernd alle reden und der sehr inflationär verwendet wird und doch sehr, sehr unscharf oder auch sehr spezifisch verwendet wird, bedeutet eben dieses Caring vor dem Wirtschaftsbegriff, wozu brauchen wir eigentlich Wirtschaft? Und dass Wirtschaft, die sich nicht darum kümmert, dass Menschen gut leben können und wir den Planeten nicht zerstören, wenn das nicht der Fokus und die Kernaufgabe von Wirtschaft ist, dann ist das aus meinem Sinne nicht, dann ist das eine Unwirtschaft. Also keine Wirtschaft, die den Menschen zugutekommt und auch der Welt schadet. Genau, das heißt, es ist ein sehr großer Begriff und es ist das Caring for Economy, immer die Erinnerung, worum es eigentlich geht. Also, wozu brauchen wir Wirtschaft? Wozu ist Wirtschaft da? In was soll Wirtschaft einzahlen? Und das ist aus dem heraus entstanden, dass ich es eben seit 20 Jahren auch schon Organisationen aller Art begleite und da heißt es dauernd die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft oder Leute im Gesundheits- und Sozialbereich, die glauben immer, sie gehören nicht dazu. Also das ist sozusagen außerhalb der Wirtschaft. Und diese Unschärfe und diese permanenten Unterstellungen, was die Wirtschaft ist, genau, da bin ich einfach auch immer nachgegangen, habe dann sehr prägende Menschen und PionierInnen kennengelernt, die sich hier einsetzen für die neue oder die Umdeutung dieses Begriffs. Und deswegen, genau, das Caring Economy, ja, ein starkes Label, das sehr, sehr viel Inhalt hat.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann hast du quasi dem neoliberalistischen Wirtschaften, das wäre quasi sagen wir mal, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr geprägt hat, quasi die Abwendung davon, weil du da Dysfunktionalitäten erkannt und entdeckt hast. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau, wobei es quasi gar nicht ich bin, die das entdeckt hat, sondern ich beschäftige mich sehr mit Theorien und Konzepten, die schon eben vor dem neoliberalen, terroristisch geprägten Wirtschaftsverständnis, die eben davor schon Wirtschaft anders gesetzt haben und auch anders gedeutet haben und auch, ja, es ist sozusagen eine, man könnte auch sagen, eine Rückkehr zum Wirtschaftsbegriff. Und natürlich ist es auch ein aufmerksam machen auf die Dysfunktionalitäten, die dominante Wirtschaftsbedeutung heutzutage in Unternehmen, für Unternehmen, zwischen Unternehmen und die Gesellschaften bedeutet, permanent hinzuweisen Und da kann man eh 24/7 eigentlich permanent Beispiele generieren, leider. Und das andere ist eben auch zu neugierig zu machen, dass man Dysfunktionalitäten erkennt, benennt und auch Alternativen sieht. Also wir sind ja quasi jetzt gerade die, die da sind, andere gibt es gerade nicht. Das heißt, wenn wir was ändern wollen, dann liegt es an uns.
Ja, ich musste so ein bisschen lachen, Elisabeth. Ich hab ja BWL studiert.
Ja.
Und es gab einen Professor, der hat quasi über die einen Artikel geschrieben, einen wissenschaftlichen, das war der Professor Oberender, über das Lukrative, ob man Leute am Selbstmord hindern sollte. Also, und er hat das quasi gemäß unseres Wirtschaftes Begriff einmal runterdekliniert und hat gesagt, ne, wie viel Kosten entsteht da, wie viel Nutzen entsteht da, hat das miteinander abgewogen und hat dann diesen ganzen Absatz beendet damit, dass er gesagte, aber wie gut, dass wir Menschen sind und wie gut, dass wir einer Ethik verhaftet sind und uns diese Frage gar nicht stellen.
Genau.
Und das hat mich jetzt gerade daran erinnert, was du gesagt hast, ne, dass wir sehr viel beobachten, sehr viel sehen in der Wirtschaft, an der einen Stelle, an der anderen Stelle, wo man dann sagt, naja, dient das jetzt dem Menschen oder dient das der Menschheit oder dient das der Welt? Und man da sicherlich das ein oder andere Mal darauf kommt, nein, es soll ja umgedreht sein. Und
Genau.
genau dieses, also ich hatte damals, glaube ich, den Effekt, den du jetzt bei mir wieder angetriggert hast, war tatsächlich dieser Artikel, den ich las, ne, und am Ende stand dann, weil ich war schockiert über diesen Titel und habe deshalb diesen Artikel gelesen, und wurde dann quasi so abgeholt am Ende des Satzes, wie gut, dass wir genau diese Überlegungen nicht machen, weil wir Menschen sind.
Genau, und ich finde das ja eh ein sehr schönes, schreckliches Beispiel und gleichzeitig passiert das schon dauernd auch. Also es geht vielleicht nicht immer um Suizid, aber die Bemertungs- und Bemessungsmaßstäbe in Organisationen, also das scheinbar effizienzgetriebene Zahlen- und Datenwerk, das da oft rennt, hat vergessen, dass Wirtschaft eine hochethische soziale Einrichtung ist, die nicht Naturgesetzen folgt, sondern von menschengemachten Gesetzen. Und man möchte da immer etwas objektivieren, also wie, was weiß ich, die Schwerkraft oder andere physikalische Gesetze. Man möchte etwas objektivieren in der Wirtschaft und das geht gar nicht, weil die ist mit sozialen Werten aufgeladen und sie verrät permanent, welche Prioritäten gesetzt werden. Und also Lust drauf zu machen, über Wirtschaft nachzudenken und auch Wirtschaftsbegriffe anders, denen eine andere Deutung oder Bedeutung zu geben, ist ein sehr wertvoller Teil meiner Arbeit, den ich auch gerne mache. Und wenn es zum Andenken anregt, freue ich mich. Genau.
Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen?
Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Das eine ist eben, dass ich seit eben über 20 Jahren Organisationsentwicklung mache und mich viel auch mit verschiedenen Management-Theorien und Konzepten auseinandergesetzt habe. Und dann begann ja auch diese ganze New Work-Aufregung, die ich dann auch mitbekommen habe. Und da, aha. Was kommt denn da gerade oder um was geht es da? Und war dann eben auch auf der Suche nach den ganz vielen Behauptungen, die es da dauernd gibt, also auch in der Beraterinnenbranche, wie Organisationen funktionieren und was Organisationen brauchen und welche Gesetze da gelten. Und bin dann an, habe mich dann sehr mit der humanistischen Organisationslehre beschäftigt, dem Beta-Kodex. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Das ist eben eine Ausrichtung der Organisationsgestaltung anhand von 12 Prinzipien, so die Alternative zum tayloristischen Top-Down-Gedanken. Und im Zuge dessen habe ich mich auch sehr viel mit, Wirtschaftstheorien und Geschichte beschäftigt und bin dann auf zwei sehr spannende Frauen gestoßen. Das eine ist die Mary Parker Follett. ist eine Pionierin der demokratischen Organisationsgestaltung, die vor 100 Jahren schon ganz viele Sachen erkannt und erforscht hat, die heute als New Work genannt werden. Und ich habe dann Schriften von ihr, Papers von ihr ins Deutsche übersetzt und habe dann parallel dazu auch die großartige Riane Eisler kennengelernt, die das Buch geschrieben hat. Also ihre Übersetzung, ihre deutsche Übersetzung heißt Die verkannten Grundlagen der Ökonomie, Wege in eine Caring Economy. Und es war ein sehr prägendes Werk für mich. Die Riane Eisler ist in Wien geboren, musste vor den Nazis fliehen, bis auf ihre Eltern hat kein einziger Verwandtes geschafft, lebend rauszukommen. Also die wurden alle ermordet vom nationalsozialistischen Regime. Und sie hat sich ihr ganzes Leben damit beschäftigt, wieso Menschen denn so werden und was man tun kann, damit das nicht mehr passiert. Und hat sich auch interdisziplinäre weltweite Forschungen gemacht und auch archäologische Ausgrabungen neu bewertet, um sozusagen auch diese Narrative, die das ganze Zeit reinspielt in unsere Gesellschaft und in die Unternehmen, so was weiß ich, die Stärksten werden durchkommen und der Mensch ist von Geburt an schlecht, da muss man vielleicht gut machen. Also dieses permanente Brainwashing hat sie einfach durch archäologische und interdisziplinäre weltweite Forschungen ausgehebelt und gesagt, das stimmt gar nicht. Das ist falsch. Und ich habe mich sehr mit ihr beschäftigt und bin auch mit ihr sehr verbunden. Sie ist mittlerweile 94 Jahre alt und sie hat eben diese beiden Muster, die es in den Organisationen gibt, die ich aus der Organisationslehre Beta-Kodex kenne, vom Alpha-Unternehmen ins Beta-Unternehmen, hat sie eben auf gesellschaftlicher Ebene vom Domination System zum Partnership System sozusagen im Großen definiert, dass wir Menschen immer Konzepte brauchen, um die Welt zu verstehen und die Welt zu erklären und das Miteinander zu gestalten, also dass das etwas ist, das uns Menschen auch ausmacht, Theorien, Konzepte zu entwickeln und danach zu handeln. Und sie hat eben diese Grundmuster in Gesellschaften beforscht, beschrieben und eben dieses partnerschaftliche Miteinander, füreinander Zusammenleben, diese Partnerism, Partnerschaftssystem, dem auch die Caring Economy folgt oder wozu die Caring Economy auch wichtig ist, definiert. Also ich bin sozusagen über eigentlich zwei großartige Pionierinnen zu dieser Liebe, sich um eine Wirtschaft zu kümmern, die ja uns für uns da ist und uns ein gutes Zusammenleben ermöglichen soll. Und aus dem heraus ist auch eine sehr aktivistische Ader in mir wach geworden. Also ich setze mich da über die Berufstätigkeit hinweg einfach auch ein, dass wir uns Gedanken machen, was für eine Wirtschaft brauchen wir und vor allem, was bringt uns das auch, was wir jetzt alle sehr vermissen? Also dieses, ja, was in Organisationen ja auch oft der Fall ist, diese Vereinzelungen, diese komischen LeistungsträgerInnen-Geschichte, diese Individualisierungen, die wir in den Unternehmen haben und außerhalb der Gesellschaft. Also wie können wir hier einfach auch Gegenkonzepte stärken?
Ich wollte gerade sagen, ich habe von der Caring Economy noch nie was gehört. Und ich bin total gespannt, was diese beiden Pionierinnen da auch rausgefunden haben. Gleichwohl ich auch es total spannend finde, dass ja viele, auch gerade indigene Völker, ja ein komplett anderes Verständnis haben und auch ein komplett anderes Verständnis leben. Ich habe gestern gerade einen schönen Bericht über Grönland und die Thematik der aktuellen Politik wahrgenommen und habe dann verstanden, dass sie ein ganz anderes Verständnis von Land oder von Eigentum und so weiter haben. Und ich bin schon total gespannt, was du sagst, was die Pionierinnen da wirklich entgegengesetzt haben.
Ja, also Die Frage ist immer, wo mache ich jetzt weiter oder wo gehe ich rein, weil es ein schon sehr großes Thema ist. Vielleicht das eine ist, der Unterschied zur Caring, der Unter oder das Prägende bei der Caring Economy ist, dass Wirtschaftswachstum gemessen wird an, wie kümmern wir uns um Fürsorge und Pflege und um Bildung in einer Gesellschaft. Also das sind die Kerntreiber. Also es heißt nicht, Wirtschaftswachstum ist schlecht, sondern welche Art von Wirtschaftswachstum brauchen wir auch, damit wir uns gut umeinander kümmern können. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch aus den Nachrichten, dass es sehr oft heißt, die Wirtschaft erholt sich. Und das soll quasi eine gute Nachricht sein. Und gleichzeitig kriegt man aber mit, den Menschen geht es aber nicht besser. Ja, also Burnout nimmt zu und auch Alleinerziehende sind nach wie vor eine von Armut betroffene Hauptgruppe, vor allem was Altersarmut anbelangt, und die unbezahlte Care-Arbeit spielt nach wie vor keine Rolle im also im BIP wird sie nach wie vor ausgeblendet. Das heißt, dieser prognostizierte Wirtschaftswachstum, der vor allem anhand von Geldern und Arbeitsplätzen festgelegt wird oder Konsumverhalten festgelegt wird, bedeutet noch lange nicht, dass es deswegen einer Gesellschaft gut geht. Und es gibt aber andere Parameter, anhand dessen man feststellen kann, geht es der Nation gut? Also wie wachsen denn die Jüngsten unserer Gesellschaft heran und lernen sie, also sind sie gut versorgt und sind sie zum Beispiel in Kindergärten, ich glaube, ich sage Kitas, die, also wo gut ausgebildetes Personal unter guten Rahmenbedingungen optimal für unsere Zukunft da sein kann, oder sind es eher abgehetzte, ressourcenknappe Organisationseinheiten, die mehr einen Betreuungsauftrag haben, damit auch Mama und Papa arbeiten gehen können. Also es geht darum, in was soll das denn einzahlen? Und schon da beginnt sich der bekannte Wirtschaftsbegriff vom Caring Economy Wirtschaftsbegriff zu trennen, also so wirklich einen Unterschied auch zu machen, ja. Wir haben in Österreich hatten wir jetzt sehr lange gerade wieder die Diskussion, wir sollen alle mehr arbeiten, wir arbeiten zu viel Teilzeit, also, und das können wir uns den Wohlstand nicht erhalten, und deswegen sollen alle, auch Frauen, Vollzeit arbeiten. Wir haben aber erstens mal zu wenig Kindergartenbetreuungsplätze. Wir haben die gesamte Care-Arbeit, also eine Care-Arbeitswoche mit Kleinkindern, sind 92 Stunden. Also so. Nur, sie ist halt unbezahlt, aber trotzdem ist es Arbeitszeit. Also die Frage ist, welche Rolle spielt Zeit bei diesem Bewerten? Und es wird permanent suggeriert, dass Frauen zu wenig tun. Wenn man aber, wir beschäftigen uns auch mit unserer Arbeit Caring Economy jetzt am Institut Close Econ Data Gap gemeinsam mit erfahrenen Ökonominnen bei der Berechnung von unbezahlter Arbeit. Und wenn man das genauer anschaut, diese Zahlen, gibt es natürlich viel zu wenig Statistik, komischerweise. Wenn man sich das anschaut, kriegt man jedenfalls schnell mit, dass Frauen, wenn man die unbezahlte und bezahlte Arbeit zusammenzählt, pro Woche mehr arbeiten als Männer. Gleichzeitig sind Frauen von Altersarmut betroffener, also und kriegen bei uns in Österreich im Durchschnitt aktuell noch immer 40% weniger Pension. So, dann kann man sagen, irgendwas stimmt nicht. Also irgendwas stimmt doch nicht. Also wir können doch nicht als dauernd heißt es wirtschaftspolitisch, uns geht's gut oder Österreich ist ein sehr wohlhabendes Land und gleichzeitig kriegen wir diese Gaps nicht hin. Wir haben von Armut betroffene Familien, die ärmer werden, also es gehen die Scheren auseinander und nicht zusammen. Sagen wir so, da muss man jetzt noch nicht viel studiert haben oder sich als in der Expertise quasi ausgetobt haben, zu sagen, wo ist da ein Fehler im System? Und da kommen wir eben zur Caring Economy, die eben sagt, es muss eben darum gehen, dass alle gut leben können und dass auch alles, was Arbeit ist, also Arbeit in Form von, was ist auch zu tun, damit wir ja, uns entfalten und entwickeln können. damit wir auch fähig sind, in die Erwerbsarbeit zu gehen, damit das einen sichtbaren und anerkannten Platz bekommt. Ja, und das spielt eine große Rolle, das sichtbar machen, also das ermöglichen, dass die Jüngsten gut aufwachsen, dass hier die Care-Arbeit auch geteilt wird. Haben wir nach wie vor in Unternehmen ist sozusagen der Papa-Monat das Highlight schlechthin. Also, dass Männer in Karenz gehen länger als 2 Monate, ist nach wie vor selten. Gleichzeitig gibt es eben Studien, vor allem in den skandinavischen Ländern, die eben klar vermitteln, wenn beide Elternteile 30 Stunden arbeiten, hat das ganz viel Hebelwirkung, positive Hebelwirkung für alle, als wenn einer 40 und eine 20 arbeitet. So, man könnte so sagen, ist ja immer 60, aber das stimmt eben nicht, weil es eben um Wertgeneration geht und um Zeit haben und um Flexibilität auch als Eltern, also so wer holt wen von der Schule, vom Kindergarten ab, Zeit verbringen miteinander. Also wir haben ja auch diese 4-Tage-Woche in den Organisationen, die total viel Druck machen, auch Menschen. Ja, so jetzt müssen sie jetzt noch, also es ist nicht so, wir schaffen das in 4 Tagen, sondern wir müssen das in 4 Tagen schaffen. Also es gibt so viele Widersprüche auch in Organisationen, dass ein Caring vermittelt wird. Gleichzeitig ist es manchmal ein Einsparungsthema, weil man die Büroflächen verkleinern kann. Das hat man gerade nach der Corona-Zeit gemerkt, dass Menschen dann in weniger Zeit gleich viel arbeiten und trotzdem halt länger erschöpft sind in der Freizeit. Also wir haben uns da irgendwie verrannt. Ja, ich habe nicht das Gefühl, ich weiß nicht, was da eure Erfahrungen sind, ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute sagen, durch die gesamte Digitalisierung und Automatisierung und die moderne Arbeitswelt und das tolle ganzen Hilfsmittel im Haushalt haben wir jetzt endlich mehr Zeit, sondern eigentlich haben wir ein Zeitparadoxon, alle sind gestresster, alle haben weniger Zeit, haben so einen Freizeitstress. Also da laufen einfach Fehler im System und die Caring Economy hilft zu fokussieren, zu priorisieren und zu sagen, worum geht es denn eigentlich? Also, so.
Elisabeth, du hast mich an verschiedenen Stellen, das können jetzt natürlich die Hörer nicht sehen, ne, massiv grinsen und lachen sehen, weil wir uns ja natürlich auch sehen. Mich holt das total ab, weil diese ganzen Phrasen, die da gedroschen werden, also ich könnte jetzt hier tatsächlich eine sehr sarkastische Folge draus machen, weil für mich impliziert das auch ganz viel Nichtwertschätzung von dem, was da geleistet wird oder was da eben auch wie wertvoll es ist. Und ich fand das in der Corona-Zeit sehr spannend, als plötzlich man dann ja dieses sogenannte Systemrelevante entdeckt hat und man dann auch festgestellt hat, so eine Krankenschwester, die ja jetzt meistens wirklich sehr, sehr schlecht bezahlt wird, die einen sehr hohen Verantwortungsgrad hat und die auch eine sehr hohe Belastung und also das hat, wo man eigentlich, wo jeder Manager sagt, ja, ich bekomme so viel Geld oder auch Bundeskanzler, ne, ich bekomme so viel Geld, weil mein Job betrifft so viele Menschen und der entscheidet über Gedeih und Verderb von vielen und so weiter. Und dass man bei diesen Berufen, die jetzt quasi sich um dieses Kümmern und um dieses gesellschaftliche Engagement, sage ich mal bewusst, oder eigentlich ist es kein gesellschaftliches Engagement, sondern dieses, was so die Welt im Innersten zusammenhält, um Goethe zu zitieren, dass das sehr gerne auf Frauen ausgelagert wird, zum einen, und die Wertschätzung automatisch deshalb zumindest monetär nicht geschieht. Im Gegenteil, es wird die Quadratur des Kreises gefordert, nämlich arbeitet doch bitte Teilzeit, bekommt trotzdem Kinder, die die Rente sichern und gleichzeitig, ja, ihr leistet nicht. Wo ich dann da sitze und denke so, ich würde gerne mal den Herren, die diese Sätze sagen, ich würde jetzt behaupten, es sind in der Regel Politiker, die dem großen weißen alten Mann entsprechen. Ich könnte jetzt hier die Feminismusdebatte anschließen. Den würde ich gerne mal so eine Woche lang genau diese Arbeit angedeihen lassen mit dem gleichen Workload, der da so ist. Und wie du sagst, ne, welchen Beitrag hat es denn für die Gesellschaft? Also welchen Beitrag hat es für eine sinnhafte und für eine vielleicht auch nachhaltige Gesellschaft? Und da bin ich völlig bei dir. Ich habe da auch immer so einen Spruch, der ist vielleicht sehr pointiert und auch der ist also auch, also ist natürlich nicht so krass, wie er gemeint ist. Aber wenn ich ins Gesundheitssystem gucke, dann sage ich immer, ne, wir sind natürlich am günstigsten, wenn wir gesund sind oder tot. Aber das dazwischen ist natürlich teuer. Und gleichzeitig ist warum kümmern wir uns umeinander? Weil es natürlich auch einen Sinn macht, sowohl in ethischer wie auch in der Hinsicht, dass wir eben Menschen sind und nicht auf die Welt kommen, um zu produzieren. Also kann man auch definieren. Ich würde jetzt meinen Lebenssinn als einen anderen definieren, aber ich musste ganz viel lachen, weil ich mir so gewünscht habe, dass ich finde diese Phrasen, die da gedroschen werden, teilweise schon wirklich fast amüsant.
Genau, es ist so eine Mischung, finde ich, aus amüsant und unerträglich, bin ich ganz bei dir, weil,
Um es ertragen zu können, lache ich, ja, genau.
Genau, ja, und es ist eben, also ich finde, sie verraten halt auch sehr viel das Menschenbild, das in Organisationen und in der Gesellschaft herrscht, und da gibt es leider schon sehr viel Überheblichkeit auch, und eine Überhöhungen, die stattfinden, und die, also auch so PolitikerInnen, also viele PolitikerInnen machen großartige Arbeit und haben sicher auch einen 92-Stunden-Job, wie halt andere Menschen auch, die sich um Menschen kümmern. Und gleichzeitig findet ihr halt einfach einerseits wird vieles ausgeblendet und sagt es halt, also verrät die aktuelle Wirtschaftslogik, was hat viel Wert und was hat keinen Wert. Und wenn man sich überlegt, was passiert, wenn eine Produktionshalle eine Zeit lang stillsteht, passiert mit den Autos nichts. Wenn man einen Säugling 2 Tage nicht sich um den kümmert, ist er tot. So, also, oder vielleicht nicht nach 2 Tagen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, um Menschen muss man sich kümmern, um Lebewesen muss man sich kümmern. Und wir kommen dem auch nicht weg, und da gab es in der Corona-Zeit ja einfach, wurden diese Muster auch sehr freigelegt, und das habe ich auch gleichzeitig erlebt in den Organisationen, die ich beraten habe. Da kann ich mich erinnern, vor Corona hieß es sehr oft, also Homeoffice war so nur für Auserwählte, denen man vertraut, dass sie wirklich arbeiten. Und nach Corona und in Corona war es dann so, alle müssen Homeoffice machen. Und jetzt sind die ganzen Organisationen beschäftigt, ihre Leute sozusagen wieder Homeoffice-Regelungen und Verbote. Und Menschen fühlen sich dann halt einfach auch verarscht, weil sie merken, was jetzt? Also wann gilt eine Regelung? Wozu? Und wenn sie darum Geld zu generieren oder das Unternehmen wegen dem Unternehmen aufrechtzuerhalten, als aber sozusagen das Humanistische dabei vergisst, dann geht das schief. Und dass es schief geht, sehen wir eh. Also die Frage ist halt, wie lange schauen wir noch zu?
Wenn wir jetzt als Organisationsentwicklerin und Beraterin in Organisationen kommst und jetzt mit, wahrscheinlich kriegst du, also ist jetzt eine Frage, ne? Also wahrscheinlich kriegst du dann irgendwie einen Auftrag, in die Richtung mehr Caring Economy zu beraten. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wie kommt das überhaupt zustande? Wenn ich jetzt in dem System, was du gerade beschreibst, was hochgradig auf Effizienz und Profitmaximierung getrimmt ist, wie kommt dieses System auf die Idee, dich als Beraterin dann dazu zu holen für Caring Economy?
Das passiert so nicht, dass man mich anspricht für eine Caring Economy, oder man spricht mich auch nicht an für, wir wollen jetzt aus dem quasi top-down Alpha aussteigen und in eine lebendige, gleichrangige, dezentrale Organisationsstruktur wandern. Das passiert so nicht. Ich glaube, es sind meistens das Thema Führung, das man mit mir koppelt, weil ich ein gänzlich anderes Verständnis habe zur Führungsarbeit, als sie zurzeit in den meisten Organisationen stattfindet. Also da spielt auch die Mary Parker Follett eine wichtige Rolle, eben Führung als einen gemeinsamen Prozess zu sehen, gemeinsame Führungsarbeit, und diese Betonung der Führungskräfte, also dieses Menschenführungskonzept Da habe ich einfach bessere Angebote, die ich mitbringe. Da also meistens kommt es über das Führungsthema und es kommt auch meistens über das, ich meine, ich glaube, ich bin auch, ich habe auch so den Ruf, hier auch neue Impulse in Organisationen zu bringen und gesetzte Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen. Und aufgrund dessen kommen eigentlich Leute auf mich zu, um hier, und die meisten, ich meine, das wisst ihr auch, kommen, weil sie irgendein Problem haben, das sie gerne lösen wollen oder ein wiederkehrendes Problem haben, wo sie sagen, so jetzt schon wieder, es dürfte vielleicht doch nicht an den Menschen liegen, sondern eher am System oder an der Marktveränderung und wie können wir aus der Musterwiederholung rauskommen? Und da werde ich dann sehr oft angesprochen. Und ich bin schon auch so eine Spracharbeiterin in Organisationen, weil du zum Beispiel das also Effizienzthema oft also angesprochen hast. Und ich habe das Gefühl, da herrscht in vielen Organisationen so ein Effizienzwahn. Und in Wirklichkeit ist das nicht effizient, sondern es ist eine massive Verschwendung. Also so, weil du kurz angesprochen hast, Pflegefachkräfte oder so, das also ist eine massive Verschwendung. Statt dem Ausbau und der Besserbewertung der Arbeit von Pflegefachkräften, diese komplexe Tätigkeit der Pflege in fünf verschiedene Berufsbilder zu trennen und dann fünf verschiedene Berufsausbildungen zu generieren, weil ein paar sind billiger. Und in Wirklichkeit haben wir einen Pflegenotstand. Die Abwanderung der Pflegefachkräfte ist ein Hauptgrund, ist eben, weil sie sich nicht mehr entfalten können als Menschen. Also sie können nicht mehr Caring machen, sondern halt 10 Minuten Verbandswechsel. Das ist nicht Pflege. Also es ist sozusagen, widerspricht dem Grundauftrag von Pflege. Und viele Manager berechnen, entwickeln Prozesse, schreiben irgendwas vor. Also der Overhead ist aufgeblasen wie nur was. Die Abwanderung ist da. Eine Abwanderung in Organisationen oder in ganzen Branchen schadet enorm. Also ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber vor ein paar Jahren sind durchschnittlich Pflegefachkräfte 7 Jahre in ihrem Beruf geblieben. 7 Jahre. Ich meine, das sind meistens Menschen mit einer hohen intrinsischen Motivation. Also das hat nichts mit Effizienz zu tun. Das ist Ineffizienz pur. Nur es wird verwendet, dieser Begriff, den dann niemand mehr hören kann. Und dann heißt es immer, die in der Wirtschaft sind so effizient. Ich meine, nein, die in der Wirtschaft sind völlig ineffizient. Also die richten nur Schaden an und man kann das Problem so nicht lösen. Die Richtung ist total falsch. Und das habe ich auch in anderen Organisationen, dass man oft also so ein Effizienzbedürfnis eigentlich eine Verschlimmbesserung ist. Es wird dann nicht schlimmer, nicht besser, sondern schlimmer. Und da müssen Organisationen, dass ich da gerne hinschaue mit ihnen. Und dann können sie machen, was sie wollen, weil es ja ihre Organisation. Ja, aber ich mache sie halt darauf aufmerksam, dass das so nicht also effizient ist, sondern schädlich und enorm viel Ressourcen schafft und kostet. Und ihr wisst ja auch, wie das, wenn Leute, die gut im Beruf sind, rausgehen, bis man wen nachbesetzt, bis man dieses Onboarding, also diese ganzen indirekten Kosten, also das geht auf jeden Fall viel besser und bedeutet halt auch, dass man ein Menschenbild hat, in dem man sich auf Augenhöhe auch trifft. Und das meine ich dann halt nicht nur als Bubble, also oder als Slogan von New Work, auf Augenhöhe arbeiten, dann kann ich einfach patriarchale Muster in Organisationen einfach auch nicht mehr so bestehen lassen. Also ein Klassiker ist zum Beispiel, dass Organisationen scheinpartizipative Prozesse starten. Also ist mehr so ein Fassaden. Partizipation, so Caring Economy oder Caring Company bedeutet, wir nehmen alle ernst, gleichrangig ernst. Wir kümmern uns darum, dass die Menschen, die da sind, mit dem, was sie können, sich weiterentwickeln und entfalten können und auch Entscheidungen treffen. Und nicht nur zu einer Info eine Resonanz geben. Oder Bottom-up-Bewegungen, die sie dann installieren wollen. Und Bottom-up geht nur, wenn es ein Top-down gibt. Also Bottom-up ist das gleiche Muster. Und das haben wir in der Politik auch. Also da glauben ja auch viele PolitikerInnen, glauben ja, das Fußvolk, also in irgendeiner anderen Zeit, in einer Zeitepoche stecken geblieben. Ja, es gibt keinen, in einer Demokratie gibt es keinen Menschen über Menschen. Und auch nicht unter Menschen. Ich sage außer im Beerdigungsinstitut, außer so Totengräber, die haben wirklich wen unter sich. Also so, dass ihr Job verlangt. Aber der ist meistens, der ist ja schon tot. Also ja, ich hoffe, die sind alle tot. Aber so diese Muster, die in Organisationen immer so eine, wir wollen alle ermächtigen, dass sie mitsprechen und die Führungskraft, an der klebt dann die Führungsverantwortung und die muss dann die anderen entwickeln. Das sind alles patriarchale Muster. Also so, da gibt es halt nette Führungskräfte, aber es ist trotzdem ein patriarchales Muster. Und die Caring Economy setzt sich sehr damit auseinander, diese patriarchalen Muster freizulegen. So, und zu ändern wäre es dann noch schöner. Gelingt nicht immer. Ja.
Wir haben ja viele Führungskräfte, die unseren Podcast hören. Was wären denn so, also wenn angenommen, jetzt würden einige hier gerade zuhören und überlegen sich so spannend, ne? Wir sind irgendwie sehr ineffizient, wir können eigentlich noch viel effizienter werden. Was wären denn so konkrete Dinge, die Führungskräfte, die uns jetzt gerade zuhören, morgen mal ausprobieren könnten.
Ich weiß jetzt nicht, welche Beispiele ich hernehme. Also das eine wäre eben, ich glaube, für Führungskräfte ist es wichtig, dass sie sich weniger um die Menschenführung in ihrem Team kümmern, sondern mehr um die Systemgestaltung kümmern. Also mehr die Bedingungen der Organisation mitgestalten und verändern. Und nicht permanent diesen, sie müssen Menschen entwickeln. Also, dass sie das da, dieses ein anderes Verständnis von Führung zulassen. Also nur mal denken, da passiert ja eh noch nichts. Und das andere wäre schon Organisationen, also Organisationen der Zukunft sind bestimmt Organisationen, die sich sehr, also die auch wirklich glaubwürdig vermitteln können, dass sie eine Caring Company werden wollen. Und nicht in Form von, damit sich dann mehr bewerben. Wir haben mittlerweile einen, der Markt hat sich gedreht. Leute überlegen sehr gut, wo will ich arbeiten und wie ist das mit dem restlichen, meinen restlichen Lebensinteressen zu vereinbaren. Das heißt, Organisationen müssen sich sehr viel einfallen lassen und tappen da manchmal in die Falle, dass sie so wie am Marktplatz schreien, aber wir haben dafür noch das Zuckerl. Bitte kommen Sie. Also, dass Sie so in ein Goodie-Versprechen kommen. Und da kommen Sie auch in eine, bringen Sie sich eine sehr unangenehme Situation. Es geht mehr darum, dass Sie sagen, uns ist wichtig, dass die Leute, die da sind, in dieser Vielfältigkeit, in der Menschen nun mal sind, gemeinsam teambasiert, also so die Menschen in Teams, die zusammenarbeiten, sich also die Arbeit gemeinsam gestalten und schauen, wie ist das gemeinsam gestaltende Arbeit gut vereinbar mit den anderen Lebensrealitäten, die sich auch da dauernd verändern können, wo es Prioritätensetzungen gibt, die zum Beispiel auch ganz klar ausrufen, sie stehen für eine 50-50 Karenzzeit. Also bei ihnen gehen Männer und Frauen beide 50% in Karenz. Also das wird erwartet. Also so einen richtigen. Wir machen es jetzt mal anders und wir machen es richtig anders. Also nicht so, ja, bei uns kann man Papa-Monat auch gehen und der wird dann in der Mitarbeiterzeitung vorgestellt. Helmut Huber ist jetzt Papa und zu Hause, sondern wir wollen wirklich eine Geschlechtergerechtigkeit herstellen und Unternehmen sind ein essentieller Hebel für Geschlechtergerechtigkeit und sie nehmen so Einfluss darauf, wie sich die Gesellschaft verändert und entwickeln kann. Also sie können hier eine so große Rolle spielen und attraktiver werden für die Menschen auch. Ja? Und ich bin davon überzeugt, dass das auch die Unternehmen der Zukunft sind und viele Führungskräfte sagen, das würden sie eh wollen, aber bei ihnen geht das nicht. Und das ist dann ein Hinweis auf, da braucht es noch Fantasieanreicherung im Kopf, weil, also, wir haben uns schon sehr viel nicht vorstellen können und trotzdem ist es gegangen. Es geht mehr darum, wollen wir das als Unternehmen? Wollen wir vermitteln? Wir möchten Muster abbauen, die eine Ungleichheit herstellen. Und das passiert zurzeit dauernd. Und zu sagen, Teilzeit ist bei uns das neue Vollzeit. Also dadurch haben viel mehr Menschen Zugang zum Arbeitsmarkt. Das Thema Kinderbetreuung wird eine andere und dreht sich. Und somit können Organisationen hier auffallen und sich auch darum kümmern. Wir haben auch durch den Pflegenotstand und das Älterwerden der Gesellschaft eine Zunahme an Angehörigen, die gepflegt werden müssen. Das heißt, das wird früher oder später, also in jedem Unternehmen, das es schon länger gibt, ist das bekannt. Aber hier auch zu sagen, was bieten wir denn für Modelle an, wenn Mitarbeitende kurz aus dem Arbeitsleben ausscheiden, weil die Mutter einen Schlaganfall hatte oder vielleicht der Partner verunfallt ist und was auch immer. Also so wie kümmern wir uns und sich auch verantwortlich fühlen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Ich glaube sehr oft, dass Management manchmal glaubt, sie müssen schon alle Lösungen vorher haben, bevor sie es präsentieren. Und sie können auch sagen, wir möchten dafür Lösungen entwickeln. Bitte können wir gemeinsam über das nachdenken, wie uns das gelingen kann. Wo können wir anfangen? Morgen. So, was können wir machen? Was für Muster haben wir selber, als auch interessiert zu sein als Organisation, sich auf die Schliche zu kommen? Sich nicht gleich angegriffen fühlen. Also, weil sehr oft heißt es ja auch, ja, die Personalkosten sind der größte Posten. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Die Personalkosten sind so hoch. Damit aufzuhören, weil das sind MitarbeiterInnen-Einkommen, die generiert werden, weil Menschen ihr Können dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Also, das ist einer der Grundwerte, die eine Organisation ermöglicht und braucht. Das sind keine Kosten, das ist Einkommen, das generiert wird, damit die dann ihre Wohnung kaufen können und auf Urlaub fahren können und ihren Kindern eine Gitarre kaufen können und was auch immer. Also so ist diese Kostenverblendung ein bisschen ändern. Also da kann man einiges machen. Ich könnte jetzt noch so ein bisschen weitererzählen, aber ich höre mal auf.
Also ich finde total spannend, Elisabeth, was du erzählst. Und ich hab mich eben gefragt, als ich dir zugehört habe, dass ich, also ich kann bei allem total einsteigen und das hat sehr viel mit Haltung zu tun oder es hat sehr viel mit so einem gesellschaftlichen Teilen von Veränderungsbereitschaft und Willen oder auch Wertschätzung zu tun oder dass man eben das Alte hinterfragt. Und gleichzeitig erlebe ich in der Welt so stark wie noch nie, gerade diese Polaritäten, die ganz, 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 ganz stark im Moment in diese alte Richtung ziehen. Und ich habe darauf überhaupt keine Idee. Also ich habe keine Idee, wie man quasi, ich will nicht in dieser Welt, die da zieht, leben. Und gleichzeitig habe ich auch keine Idee, wie man quasi dem was entgegensetzt, weil ich glaube, dass eigentlich die Masse der Welt, ich sage bewusst mal Welt, ich glaube, dass die Masse der Welt eigentlich anders leben möchte als das, wie die Kräfte gerade ziehen. Vielleicht hast du da eine gute Idee.
Die Antwort auf Suses Frage sowie viele weitere spannende Impulse zum Thema Caring Economy bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.